Ui, da will das gebracht.
Knapp daneben. Oh, du Sau.
Hey, nicht an den Kopf.
Hey, Harry hat noch nichts abgekriegt.
Na, lass mich mal aus dem Spiel und alle Meuter bitte auf.
Schade.
Aua, das war ein Stein, Sven.
Gar nicht. Allerfeinste Elefantenköttel. Hier, riech mal meinen Finger.
Ii, nein, mir ist schon schlecht. Ha, mir auch. Guck mal, ich bin voller Dickhalterkacke.
Aber Elefanten sind doch Vegetarier.
Ja, echt. Und das Zeug kann man sogar essen.
Ii.
Tara, tara. So, stopp mal, wir sind da. Hier müssen also 1976 die Zelte des Grabungsteams von Mary Leakey gestanden haben.
Seid mal ruhig, bitte, und hört zu.
Here we are at the site of Laetoli, where Dr. Mary Leakey...
Und weil sie tagelang nach Fossilien gesucht hatten, fingen sie schon an, sich zu langweilen.
Aber stattdessen lagen überall getrocknete Elefantenköpfe.
Schön handlich.
Ja, und dann hat irgendjemand so einen Kackbrocken aufgehoben und in den nächsten einen Kopf geworfen. Und schon war die schönste Kötterschlacht im Gang.
Wie bei uns gerade.
Bis sich einer nach so einem Brocken bückte, an einer Stelle mit so einem Fußabdruck.
Ja, wie so barfuß durch den Matsch oder Beton gelaufen und getrocknet.
Dann haben sie vorsichtig Zentimeter für Zentimeter Erde und Sand weggemacht. Und dann hatten sie eine Spur von fast 30 Metern.
Nein, drei Spuren.
Ja, drei Spuren von zwei Erwachsenen und einem Kind.
Und noch ein paar Tieren. Aber woher haben sie gewusst, dass diese Spuren eigentlich so alt waren?
Sie haben das Gestein analysiert und fanden heraus, dass es sich um versteinerte Vulkanasche handelte. 3,6 Millionen Jahre alt. Man vermutet, dass es kurz nach einem Vulkanausbruch geregnet hatte. Drei Affenmenschen, Hominiden, hinterließen ihre Fußabdrücke in dem Aschenmatsch. Sie gingen immerhin schon genauso aufrecht wie wir. Die Sonne trocknete das Ganze. Durch glückliche Umstände blieb es bis heute erhalten.
Cool.
Ja, das kann man wohl sagen. Sag mal, wo ist denn Jan? Jan?
Da hinten, unter dem Baum.
Ich glaub's nicht. Schläft der?
Sieht so aus. Hey, Jan, komm, Olli, wir kitzeln ihn ein bisschen wach.
Ah, lass ihn eine Weile schlafen. Der Marsch war zu viel für ihn. Wir bleiben heute eh hier.
Wo denn?
Da drüben, in der Maasai-Siedlung. Gleich hinter der Schirmakazie, die Jan sich als Schattenspender ausgesucht hat. Olle Meuter wird uns hinführen.
Hallo, liebe Zuhörer. Wie angekündigt, melden wir uns wieder per Satellit aus der Steppe. Die Sonne wird in wenigen Minuten hinter dem Horizont versunken sein. Bald breitet die Nacht ihr schwarzes Tuch über die Wildnis. Mit Hilfe eines Stabs und eines Muldenholzes machen die Azabe auf traditionelle Art Feuer. Der Stab wird zwischen den Handflächen so schnell wie möglich hin und her gedreht. Schon glimmt ein wenig abgeriebenes Holz am unteren Ende. Ein Büschel trockenes Gras wird dicht an die Glut gedrückt und angeblasen. Hell lodert das Feuer auf. Es muss die ganze Nacht brennen. Es wird die Azabe wärmen und vor wilden Tieren schützen. Nun wird die kleine Gazelle, die sie am Nachmittag erlegt haben, zerteilt und in die Glut gelegt. Das Mädchen kehrt mit Kräutern und Beeren ins Lager zurück. So viel für den Augenblick, liebe Zuhörer. Bleiben Sie dran, denn wir werden weiterhin live und aktuell vom langen Marsch der Jäger und Sammler berichten. So, wie war ich? Ich hoffe nur, der Empfang war gut. Das ist ja von hier draußen immer so ein bisschen Glückssache, ne?
Ja, dann sehen Sie jetzt hier das steinerne Monument mit der entsprechenden Tafel. Das markiert jetzt die Stelle, wo dieser Neandertaler-Fund gemacht wurde. Wir haben hier die Düssel eben entlang fließen. Rechts und links geht die Böschung ein bisschen ab. Aber der Kalkfelsen, den man hier ursprünglich hatte, ist inzwischen weggesprengt. Sie sehen hier also gar nichts mehr davon. Ist dem Kalkabbau zum Opfer gefallen. Dafür haben sie jetzt hier eine sehr schön künstlerisch angelegte Anlage. Skulpturen und Tafeln erzählen eben von der Frühforschung, der sogenannten Paläoanthropologie, also der Forschung des frühen fossilen Menschen, die hier vor 150 Jahren ihren Anfang genommen hat. Und damit bin ich am Ende dieser Führung. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch viel Spaß im Tal.
Du Carsten, ich mache mir aber jetzt echte Sorgen.
Komm, wir gehen einfach nochmal auf den Weg zurück. Wahrscheinlich ist sie an irgendeinem Informationspunkt hängen geblieben.
Wir hätten nicht einfach weitergehen sollen.
Ja.
So, kommt mal alle. Ich glaube, wir dürfen uns eingeladen fühlen.
Wie, da drüben rein? Zu diesen langhornigen Biestern? Sagte Olle Meuter nicht etwas von seiner Oma?
Ich dachte, die Maasai laden uns nach Hause ein.
Sie nennen es Boma. Die Dornenhecke umschließt einen runden Platz, auf dem das Haus steht.
Ach, Boma.
Abends bleiben die Tiere innerhalb der Umzäunung. So sind sie besser gegen Löwen und Hyänen geschützt.
Und wo schlafen wir?
Da drin, im Haus.
Auch uns. Sieht gemütlich aus.
Na, also kommt mal.
Und die Kühe?
Schaut mal, die sind ganz friedlich.
They think the Maasai have been here in decades. That probably these are the one who made the fossils.
Harry, diese Frauen sagen, die Fußspuren von Laetoli stammen von Maasai und Gott hätte als erste Menschen die Maasai erschaffen.
Naja, Hirtenvölker kamen meines Wissens lange nach der Steinzeit. Aber ich denke, mal jedes alte Volk hat seine eigene Version von der Schöpfung. Die Maasai sagen wohl auch, dass Gott ihnen die Kühe geschenkt hat.
Wie jetzt?
Alle Kühe?
Ja, alle. Das führt regelmäßig zum Krach mit den Bauern rund um das Maasai-Gebiet, weil die Maasai dann ganz selbstverständlich Rinder einfangen und mitnehmen.
Krass.
Hallo? Aua, meine Knie.
Es war stockfinster. Und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten war.
Mama? Papa?
Bewegte nacheinander meine Glieder. Da war alles soweit okay. Zum Glück hatte ich mich bei meinem blöden Sturz nicht wirklich verletzt. Ich tastete meine nächste Umgebung ab. Da war nur roher Fels. Eine Höhle, fiel mir wieder ein. Ich war in eine Höhle gegangen und blöd ausgerutscht. Aber wo war der Eingang oder Ausgang? Weit konnte er nicht sein. Nach und nach gewöhnten sich meine Augen etwas an die Dunkelheit.
Ah, hier geht's raus.
Ganz da hinten konnte ich Tageslicht erkennen. Dann nahm ich auch die Stimmen wieder wahr. Das musste die Führung sein. Ich tastete mich vorsichtig voran. Angst hatte ich keine. Ich wollte nur wieder raus. Ich schob ein paar überhängende Schlingpflanzen zur Seite und war draußen.
Hallo?
Ich stand direkt am Ufer eines kleinen blauen Sees. Drüben auf der anderen Seite gab es ein Lager, eine Art Steinzeitdorf. Niedrige Hütten, die mit Gras oder Schilf gedeckt waren. Menschen in Steinzeitkostümen, die waren mit den verschiedensten Arbeiten beschäftigt. Mehrere Männer schleiften einen Baum zum Dorf, den hatten sie wohl gerade gefällt. Auch eine Menge Kinder gab es, die irgendein Ballspiel mit einer Strohkugel spielten. Alles sah täuschend echt aus. Ich konnte nur weit und breit keine Besucher oder Führung sehen.
Köstlicher Bratenduft erfüllt die kühle Abendluft. Bald ist die einzige Mahlzeit des Tages zubereitet und wird mit großem Appetit verzehrt. In der Nacht erwacht die Steppe zu ungeheurer Betriebsamkeit. Überall kreucht und fleucht es. Es sind nachtaktive Säugetiere und Insekten. Die einen nutzen den Schutz der Dunkelheit zur Futtersuche, die anderen zur Jagd. Die Azabe haben sich am Feuer ausgestreckt. Die Männer rauchen und besprechen ihre wichtigen Vorhaben. In der Hauptstadt werden sie ihre Forderungen der Regierung vortragen. Sie werden verlangen, dass der traditionelle Landbesitz der Urbevölkerung durch die Verfassung garantiert wird. Das Mädchen aber wird dort zur Schule gehen, studieren und als erste Lehrerin der Hazabe zurückkehren. Sie wird den Kindern nicht nur das allgemeine Schulwissen vermitteln, sondern die überlieferten Traditionen der Hazabe. Das Wissen der Ahnen über die Natur, die Jagd und die Pflanzenmedizin darf nicht verloren gehen. Dazu gehört auch ihre Klicksprache, die an offiziellen Schulen verboten ist. Aber zunächst einmal müssen sie in Dar es Salaam ankommen. Und das ist noch ein weiter Weg.
Hallo? Harry? Herr Schmidt? Sven? Olli? Asche? Marc?
Wo seid ihr denn alle?
Algengrütze.
Ich muss da ein bisschen geschlafen haben. Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war, dass wir bei den Fußspuren angekommen waren. Und dass ich mich ein bisschen in den Schatten gesetzt hatte. Wo waren jetzt alle? Da war keiner, aber auch gar keiner mehr. Weder von uns, noch von den Maasai. Sogar die Boma war nicht mehr da. Langsam verstand ich gar nichts mehr. Ich wurde unruhig, denn es dämmerte ja auch schon. Uah! Plötzlich riss mir irgendwas die Füße weg. Im selben Moment wurde ich mit affenartiger Geschwindigkeit einen Baum hochgezogen. Ich war in eine Falle getappt. Mit dem Kopf nach unten hing ich am obersten Ast. Mein Gesicht brannte wie Feuer von den Zweigen, an denen es vorbeigeschrammt war. Ein paar Tansania-Schilling aus meinen Hosentaschen klimperten auf den Waldboden.
Hallo?
Hallo?
Psst.
Hä? Langsam begann ich zu zweifeln, ob das, was ich sah, noch zum Neandertal-Museum oder meiner Führung dazu gehörte. Von da, wo die Zweige der Bäume bis runter ins Wasser hingen, glitt ein kleines, schmales Boot auf mich zu. Da drin saß ein Mädchen und angelte. Es trug ein Kleid aus grobem Leder und Fell. Es war ungefähr so alt wie ich. Ich traute mich, keinen Ton mehr zu sagen, denn das Mädchen guckte konzentriert auf die Stelle, an der die Angelschnur im Wasser verschwand. Auf einmal, platsch, wurde der hölzerne Schwimmer nach unten gezogen. Im selben Augenblick wurde das Wasser drumherum nur so aufgeschäumt. Eine wütende Schwanzflosse klatschte wild um sich. Mit einem Ruck an der Rute zog das Mädchen nun einen großen, zappelnden Barsch heraus. Mit einem Handgriff löste sie ihn vom Haken und warf ihn ins Boot. Wie bitte? Entschuldige, ich verstehe dich nicht. Ich heiße Lea.
Oh, ich heiße Lea.
Nein, ich. Hier, ich. Ich heiße Lea.
Oh, Kainda.
Kainda. Ah, du heißt Kainda.
Oh, Kainda. Lea. Kainda.
Sag mal, Kainda, ich suche meine Eltern. Hast du hier irgendwo so eine Gruppe gesehen? Die haben an der Führung teilgenommen und ich habe sie verloren.
Iverson?
Was? Ach so, ich soll einsteigen? Ich weiß nicht. Trägt uns das Boot denn alle beide?
Oh, Iverson?
Es war ein Kanu aus Birkenrinde. Echt winzig und echt kibbelig. Aber wenn man saß, ging's irgendwie. Ich hatte sofort Vertrauen zu Kainda. Sie wusste genau, was sie tat. Huch! Vorsicht!
Ja!
Okay, ich sitze. Ist aber nass hier. Ein schönes Boot. Gehört das dir?
Ja!
Aha, wie ich sehe, du trägst schon Maasai-Schmuck, Aische. Steht dir sehr gut.
Nora auch. Wir haben die Armbänder der Frau da abgekauft.
Ja, und sie will uns sogar zeigen, wie sie ihren Schmuck macht. Auch die Ohrringe und die breiten Halsbänder.
Die sind alle total cool gestylt.
Und die singen und tanzen auch voll cool. Bestimmt, um uns willkommen zu heißen.
Mit anderen Worten, ihr fühlt euch schon wie zu Hause bei den Maasai.
Ja, voll und ganz. Die sind echt cool.
Am Anfang hatte ich noch ein bisschen Schiss, mit in die Boma reinzukommen. Aber jetzt finde ich es schon echt gemütlich. Die Kühe sind auch total lieb.
Und alles duftet so würzig nach ihnen.
Und das runde Haus ist auch voll süß. Da scheint die ganze Familie drin zu wohnen.
Hier in Afrika verbringen die Menschen ja die meiste Zeit draußen. Da brauchen die Häuser nicht so groß zu sein. Die Frauen bauen sie übrigens.
Ach echt? Aus selbstgebrannten Ziegeln?
Nein, gemauert wird nicht. Sie machen eine Konstruktion aus Stöcken und Ästen. Und die wird dann mit einem Brei aus Lehm und Kuhfladen verputzt.
Aha, aus Kuhfladen? Und da drin sollen wir schlafen?
Kuhfladen, Elefantenköttel, ist doch alles nur verdorrtes Gras.
Und alles duftet ja so würzig nach ihnen.
Ich will ins Hotel.
Was macht ihr an?
Schläft, der muss wohl voll kaputt gewesen sein.
Hilfe!
Ich hing immer noch mit dem Kopf nach unten im Baum. Das Blut pochte ganz unerträglich in meinen Schläfen. Irgendwann gab ich es auf, um Hilfe zu rufen. Zwar meinte ich, in der Ferne Stimmen zu hören, aber vielleicht kam das auch von zu viel Blut in meinem Kopf. Was, wenn die Falle nur alle paar Tage oder Wochen mal kontrolliert würde? Sicher war sie für Leoparden oder für Löwen bestimmt. Ich hätte sicher einen prima Köder abgegeben, wenn so einer hier vorbeikäme. Mir graute vor der Nacht.
Rauch, Fleisch, Bratenduft. Hallo? Hilfe! Hallo! Endlich, oder?
Nein!
Unten stand nicht Herr Schmidt oder Ole Meuter oder einer meiner Mitschüler, sondern ein furchterregender alter Jäger, halb blind. Er sah auch nicht aus wie ein Maasai-Krieger. Er trug nur einen Shorts aus Fell, ansonsten waren seine Haut und seine Haare bedeckt mit so einem grauen Staub. Mit seinen trüben Augen funkelte er mich böse an. Seine rechte Hand umklammerte einen Speer, an dem vorne ein spitzer Steinsplitter befestigt war. Damit fuchtelte er mir ständig vor den Augen rum. Ich verstand kein Wort von seinem Gebrüll, aber offensichtlich war er stinksauer. Vielleicht weil ich statt einem Tier in seiner Falle steckte. Oder er hielt mich für einen Eindringling von einem anderen Stamm.
Hören Sie mal, ich kann alles erklären. Ich habe meine Gruppe verloren. Ich bin auf Klassenfahrt in Afrika.
Endlich befreite mich der Alte aus der Falle. Als ich runtersackte, haute ich mir nochmal ordentlich den Kopf an. Ich hoffte schon, dass es bei seinen Beschimpfungen bliebe und dass er mich gehen ließ. Ich wusste zwar nicht wohin, aber das war mir in dem Moment auch egal. Aber Irrtum. Kaum stand ich auf meinen wackeligen Beinen, da packte er mich schon von hinten und band mir die Hände auf den Rücken. Dann schubste er mich vor sich her, durch den Wald, bis zu einer Hütte auf einem Hügel. Die war aus groben Ästen mit Grasbüscheln bedeckt. Vor der Hütte brannte ein Feuer. Darin brutzelte ein großes Stück Fleisch. Aber ich war leider nicht zum Essen eingeladen. Hinten gab es einen Verschlag. So eine Art Stall. Da sperrte er mich rein.
Nein!
Do you speak English? Espanol? Türkisch? Egal. Irgendwie alles wie im Film. Vor ein paar Minuten war ich noch in meiner Welt mit meinen Eltern und anderen Menschen. Und schwupps sitze ich mit dir in deinem Kanu und fühle mich wie mal eben die Steinzeit gebeamt.
So? Kinadasa.
Ja, du hast recht. Ich bin hier und es ist wunderschön.
Mutni. Saka Mutni.
Genau.
Genau.
Am anderen Ufer stiegen wir aus. Und Kainda führte mich in ihr Dorf. Es bestand nur aus vielleicht 25 oder 30 Hütten. Die waren alle mehr oder weniger rund um einen Platz gebaut. Mitten auf diesem Platz brannte ein großes Feuer. Menschen liefen auf und ab. Und auch Kinder. Was soll ich sagen? Steinzeitmenschen. Sie waren alle ähnlich wie Kainda in Fell und Leder gekleidet. Ich kam mir in meinen Klamotten schon ein bisschen doof vor. Aber das schien hier niemanden zu stören. Die Menschen hatten fast alle freundliche Gesichter. Schon anders als wir. Irgendwie runder. Friseure schienen hier unbekannt zu sein. Alle hatten ziemlich lange, irgendwie struppige Haare. Manche hatten sie hinten zusammengebunden. Auch Kainda.
Oh ja.
Auf unserem Weg durch das Dorf kamen uns zwei Frauen entgegen.
Eine hatte wohl gerade im Wald Pilze gesammelt. Die andere trug ein großes Bündel Feuerholz auf dem Rücken. Die Männer, die ich vom anderen Seeufer aus beobachtet hatte, schleppten immer noch Baumstämme zu einem Platz, wo eine neue Hütte gebaut wurde. Zwei andere waren dabei, ein riesiges Bisonfell zum Trocknen aufzuspannen. Dann hörte ich schon von Weitem so ein Klopfen und Schaben, dass ich mir schon dachte, dass es noch mehr Berufe im Dorf gab. Wie es sich bald herausstellte, waren wir bei Kainda zu Hause angekommen. Ihr Vater war Handwerker, ein Steinwerkzeugmacher. In seiner Werkstatt hatte Kaindas Vater in allen möglichen Größen Steine aufgestapelt. Handliche, runde Feuersteine, aus denen er Faustkeile herstellte. Längliche für Steinmesser oder Speerspitzen und gebogene für Steinbeile. Seine Kunst bestand darin, ringsrum kleine Scherben aus dem Stein zu schlagen. Übrig blieb eine Steinklinge, die vorne spitz und an den Kanten messerscharf war. Und garantiert rostfrei, wie Papa sagen will. Papa und Mama.
Hey, was soll das geben? Harry, wollen die Maasai die arme Kuh etwa vor unseren Augen schlachten?
Oh nein, dann laufe ich weg.
Was denn los?
Ja, warum drücken die arme Kuh so runter?
Da habt ihr, glaube ich, nichts zu befürchten. Die Kühe, Enkite heißen die hier, sind der kostbarste Besitz der Maasai. Die werden fast nie gegessen.
Ach, sie wird nur gemolken. In so ein Naturding rein.
Eine Kalebasse, na seht ihr, also keine Panik.
Und jetzt? Nein, jetzt schlachten sie die doch noch?
Krass, einer schießt ihr einen Pfeil in den Hals.
Wartet mal ab.
Ich kann mir das nicht ansehen.
Da schießt das Blut raus.
Aber sie fangen es gleich wieder in der Kalebasse auf.
Und verschließen die Wunde wieder.
Mit Staub und Spucke. Krass.
Kannst du die Augen wieder aufmachen, Aische?
Lebt die Kuh noch?
Guck mal, da läuft sie zu den anderen rüber.
Und jetzt?
Verrühren sie Blut und Milch miteinander. Angeblich das Hauptnahrungsmittel der Maasai. Probier mal. Guck, er hält's dir hin.
Was? Ich? No, thank you. Danke, ich faste.
Gib her. Man muss es nur mal probiert haben. Sonst noch jemand?
Entwarnung. Ole Moita sagt mir gerade, draußen vor der Boma wird gerade eine Ziege für uns gebraten.
Ja, das klingt doch schon viel besser.
Jan pennt immer noch. Ich hoffe nur, dass er sich nicht irgendeine Tropenkrankheit eingefangen hat.
Wenigstens die Fesseln hätten wir lösen können. Du Unmensch!
Ich weiß nicht, wie lange ich nichts mehr gegessen hatte. Ob das Rumpeln aus meinem Magen kam oder ein Gewitter aufzog, konnte ich nicht sagen. Ich traute mich überhaupt nichts mehr zu sagen, weil der Alte gleich fuchsteufelswild wurde. Er saß am Feuer und kaute genüsslich an seinem Fleisch rum. Aber wer sagte denn, dass es nicht sein letzter Gefangener war, den er da verspeiste? Hä? Mir graute. Von unten aus dem Tal drang Geräusche an mein Ohr, die von Menschen stammen konnten. Aber hätte ich um Hilfe gerufen, hätte mich Rübezahl wahrscheinlich sofort abgemurkst.
Nee, so geht das zu.
Oh, genau.
Kaindas Lederkleid passte mir perfekt. Und Kainda sah in Jeans und Pulli fast wie ein Mädchen aus dem 21. Jahrhundert aus. Ein Spiegel gab es nicht, aber im Wasser des Sees konnten wir unser Spiegelbild betrachten.
Schön!
Oh, schön!
Weil es schon dunkel wurde, war das ganze Dorf bis runter zum See mit Kienspänen und Kerzen beleuchtet. Das sah romantisch aus. Und manchmal dachte ich wehmütig an meine Eltern. Ich wünschte, sie könnten all das auch sehen. Sonst vermisste ich nichts.
Hiri!
Dann rief uns Kaindas Mutter zum Essen. Es gab den Fisch, den Kainda geangelt hatte. An einem Stock über dem Feuer gebraten. Dazu gab es Rohes Bärlauchgemüse und Brennnesselsalat. Zuerst hatte ich Angst, mir im Salat den Mund zu verbrennen. Als ich aber sah, dass Kainda und ihre Eltern auch keine Blasen an den Lippen bekamen, probierte ich ihn auch. Alle aßen mit den Fingern. Auch das wollte gelernt sein. Pfeffer und Salz, Essig und Öl wären nicht schlecht gewesen. Aber lecker war es trotzdem. Kainda hatte noch einen ganz kleinen Bruder, Sum Sum. Er war noch ein Säugling und lag in einem Bärenfell, das an Seilen von der Decke hing. Von der Unterhaltung beim Essen verstand ich nichts, aber ich sah, wie nett sie alle miteinander umgingen. Kainda überraschte mich immer wieder. Die Rohrflöte hatte sie selbst gemacht. Wo sie gelernt hat, so schön zu spielen, weiß ich nicht. Vielleicht hat ihre Mutter sie ihr beigebracht. In eine Schule ging sie nicht. Aber dafür konnte sie schon ganz allein den Haushalt schmeißen, wenn ihre Mutter mit dem Baby beschäftigt war. Plötzlich zog ein gewaltiges Gewitter auf. Dann kam ein ungeheurer Sturm. Wind und Regen fetzten die Grasdächer der Hütten nur so auseinander. In den Gesichtern meiner Familie konnte ich im Licht der zuckenden Blitze erkennen, dass sie sich echte Sorgen machten. Kaindas Mutter nahm nur noch das Baby, dann stürzten wir alle zusammen raus auf den Platz. Da liefen Dorfbewohner kopflos durcheinander. Dazwischen trieb der Sturm halbe Dächer, die er abgerissen hatte, vor sich her. Es war das totale Chaos. Ein alter Mann mit langen weißen Haaren und genauso langen weißen Bart stand auf einmal mitten zwischen uns und hob den Arm. Dann rannten wir alle auf sein Kommando zu einem Steinbruch in der Nähe. Die überhängende Wand bot etwas Schutz vor Wind und Sturm. Alle Dorfbewohner standen im Kreis um den Alten herum. Der hob beide Hände zum Himmel. Er war wohl ein Priester oder Druide. Nur er sprach. Alle anderen waren mucksmäuschenstill. Es war gruselig. Der Druide hielt inne, denn ein wütender, alter Jäger trieb einen gefesselten Gefangenen den Hügel herunter. Mit einem Steinball drohte er ihm jeden Moment den Schädel einzuschlagen. Mir wurde Himmelangst, ich wollte nur noch weg, aber ich war zwischen den Dorfbewohnern eingeklemmt. Kainda hielt fest meine Hand, sie zitterte.
Achtung, eine Durchsage. Die 12-jährige Lea Wendelin möchte sich bitte umgehend bei der Museumsinformation einfinden. Ich wiederhole, die 12-jährige Lea Wendelin möchte sich bitte umgehend bei der Museumsinformation einfinden. Wer Lea gesehen hat, wird ebenfalls gebeten, sich mit der Information in Verbindung zu setzen.
Oft genug tauchen die vermissten Kinder nach einer Weile wieder gesund und munter auf. Es stellt sich heraus, sie haben irgendwelche Bekannte getroffen, sind vielleicht mit ihnen Eis essen gegangen oder ähnliches.
Wir hätten sie einfach nicht so lange aus den Augen lassen dürfen, Carsten.
Ja.
Um ganz sicher zu gehen, haben wir die Polizei informiert. Sie schicken gleich mehrere Streifenwagen und eine Hundestaffel.
Na komm, Nicole. In der Zwischenzeit laufen wir den Weg selber nochmal ab, ja?
Super, Sven.
Aua, ich hab mir den Fuß verknackst.
Guck mal, ich. Olli, Olli, Olli.
Ich kann nicht mehr.
Und jetzt die Mädels.
Nee, das ist nur was für Jungs.
Da ist schon recht. Das Springen ist ein Mannbarkeitsritual. Die jungen Krieger zeigen ihre Kraft. Und im Gegensatz zu Sven und Olli auch Ausdauer.
Beim Springen und beim Singen.
Hey, wir waren super.
Ja, wart ihr auch. Und gleich geht's auf Löwenjagd, ne?
Na ja.
Ich schon. Dann trage ich auch so eine Löwenmähne auf dem Kopf wie der Krieger da.
Oder der Löwe schmückt dich mit deiner Mähne, wenn es schief geht.
Haha, sehr witzig.
Auf mich anzuschreien, du altes Monster! Du riechst aus dem Mund wie ein ganzer Mülleimer!
Für mich wurde es richtig eng. Es gab kaum einen Zweifel. Im nächsten Moment würde mir der Alte mit seinem Steinball ein Loch in den Schädel hauen. Oder der aufgebrachte Mob würde mich zerfleischen. Oder beides. Wo war ich da nur hineingeraten? Das war Steinzeit wie aus dem Bilderbuch. Nur nicht so romantisch. Dann auf einmal trat ein alter Mann vor, mit langen weißen Haaren und ebenso langem Bart. Als er die Hand hob, gaben alle Ruhe. Er schien so eine Art Chef oder Priester zu sein.
Das Gewitter kam immer näher. Die Blitze zuckten direkt über uns. Im selben Moment krachte auch schon ohrenbetäubender Donner los. Ich konnte durch einen Spalt zwischen den Dorfbewohnern hindurchsehen. Der Druide wies jetzt ein paar Männer an, einen langen Pfahl aufzurichten. Dann machte er eine herrische Handbewegung und der Gefangene wurde daran festgebunden. Alles ging sehr schnell. Plötzlich tat es einen ungeheuren Schlag. Der Blitz hatte in den Baum direkt hinter uns eingeschlagen. Für eine halbe Sekunde war der Steinbruch taghell. Ich sah zum ersten Mal deutlich den Gefangenen. Ich schrie. Er war kein Steinzeitler. Er trug moderne Sachen wie ich. Und ich konnte mir nicht helfen. Er kam mir seltsam bekannt vor. Der nächste Blitz würde in den Opferfall, an den er gebunden war, einschlagen.
Eine ganze Herde Mammuts, langhaarige Riesenelefanten, stürmten durch den Steinbruch. Einer kam mir so nah, dass ich das Weiße in seinem Auge erkennen konnte. Auch sie waren in Panik vor dem schrecklichen Unwetter. Die Menschen flohen vor ihnen nach allen Seiten, um nicht totgetrampelt zu werden. Ich versuchte mit aller Kraft, mich zu befreien. Doch je mehr ich mich wand, desto tiefer schnitten die Fesseln in meine Haut. Ich musste mich in mein Schicksal ergeben. Ich dachte an meine Eltern. Ich weinte.
Hey, komm!
Was?
Boah, wolltest du noch kommen oder brauchst du eine Extra-Einlage?
Hä, ich bin frei.
Ja, ich hab dich losgebunden. Komm, da drüben zum See.
Wohin denn? Ich kann mich nicht auf.
Die Höhle, da drüben.
Ich kann nicht mehr, ich hab's eingesteckt.
Nur ein paar Schritte, komm jetzt. Hier geht's
lang. Ich seh aber nichts.
Ja, komm.
Unser Museum wird in 5 Minuten geschlossen. Wir bedanken uns für Ihren Besuch und hoffen, Sie hier bald wieder begrüßen zu dürfen.
Sie durchkämmen den Wald in südlicher Richtung. Sie in nördlicher, Sie in östlicher und Sie dort in westlicher.
Okay.
Wir treffen uns dann alle wieder hier, verstanden?
Alles klar.
Gut, viel Glück.
Gut.
Ich mache mir solche Vorwürfe.
Ja, ich auch, Nicole. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben.
Hier lang, es ist nicht weit.
Wir hätten uns eine Fackel schnappen sollen.
Ja klar, dann hätten sie uns wahrscheinlich schon.
Au!
Was ist?
Nix, ich sehe nichts.
Komm weiter.
Ja, ja.
Jetzt sehe ich doch was.
Ich auch.
Was ist das?
Wo soll ich das wissen? Ein Bär oder ein Säbelzahn-Dings?
Wie die Augen glühen.
Groß und weit auseinander. Der Kopf muss riesig sein.
Vor allem das Maul.
Ich habe eine Idee. Wir brauchen einen großen Stein.
Hier.
Schnell, hier lang.
Hey, du bist gut.
Danke, komm, hier ist es. Spring!
Au! Wir haben sie gefunden.
Was? Wo? Ist sie gesund?
Können Sie uns hinbringen?
Steigen Sie ein.
Bitte, schauen Sie noch einmal ganz genau nach.
Das haben wir schon. Die Höhle ist leer.
Da muss noch ein Junge sein. Vielleicht haben Sie ihn übersehen, weil er am Boden lag.
Die Höhle ist nicht sehr groß. Ich glaube nicht, dass wir etwas übersehen haben.
Lea!
Lea!
Mama, Papa!
Oh. Lea!
Oh.
Mama, es ist noch jemand in der Höhle.
Wie meinst du das?
Ein Junge, er sah aus wie Jan.
Wie Jan? Ja, aber der ist noch auf Klassenfahrt. In Afrika.
Bitte, ich weiß, er ist noch drin. Er ist, glaube ich, noch in dem Gang. Gestolpert oder ausgerutscht. Vielleicht bewusstlos.
Ich habe soeben noch einmal alles abgeleuchtet. Die Höhle ist leer. Ich bezweifle auch, dass Ihre Tochter durch einen Gang gekommen ist.
Wenn ich's doch sage.
Lea, in der Steinzeit hat es hier tatsächlich mal ein weit verzweigtes Höhlensystem gegeben. Das haben Geologen herausgefunden. Die Zugänge wurden aber schon während der letzten Eiszeit verschüttet. Vor 18.000 Jahren. Du musst also wohl doch geträumt haben.
Guten Morgen, liebe Zuhörer. Unsere Jäger und Sammler haben eine ruhige Nacht in der Savanne verbracht. Schon vor dem ersten Sonnenstrahl sind sie wieder aufgebrochen und nähern sich nun Arusha. Sie gehen an der gut ausgebauten Teerstraße entlang. Im Land der Hatzabe gibt es bekanntlich kein Geld. So können sie nicht mit dem Bus fahren. Autos, LKWs und Touristenbusse rauschen an den drei Wanderern vorbei. Hin und wieder kreuzen die Herden der Maasai ihren Weg. Im Hintergrund reckt der Berg Meru seinen Gipfel empor. Das Lied, das Sebeni, der Chef, singt, handelt von der Botschaft der Ahnen. Vom langen Marsch der ersten Menschen.
Mama?
Ja?
Lies mal von Jan.
Hallo Lea, geht's dir gut? Sind auf der Rückfahrt, habe von dir geträumt, muss mit dir reden. Bis bald, Jan. Ach.
Expedition zur Wiege der Menschheit. Ein Hörspiel von Georg Roloff. Es sprachen und spielten als Lea Isabel Graf, Jan Otto Reuters, Kainda Wanda Büchner sowie die Schülerinnen und Schüler der 7C des Albertus-Magnus-Gymnasiums Köln. In weiteren Rollen Gisela Berg, Jean Binama, Petra Blossey, Roland Ebbing, Michael Kleiber, Georg B. Lenzen, Silke Nato, Birgit Pacht, Beate Schneider, Timo Ben Schöfer, Viktor Tabor, Andreas Zimmermann sowie der Kölner Chor Les Saxos Süd unter der Leitung von Dietmar Bonnen. Musik die Dienstagstrommler. Manuskript und Regie Georg Roloff. Technik Tim Sander. Wissenschaftliche Beratung Dr. Bärbel Aufermann. Redaktion Matthias Wegener. Thank you.